Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin verwirrt, in welches Mikro spreche ich jetzt? Das hier, ja? Okay. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Also für mich ist es was Besonderes. Einige von euch kennen mich. Ich war lange nicht mehr hier gewesen und es ist, sage ich mal, das erste Mal, dass ich mit einer Predigt irgendwo bin. Der Paul hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mal hier in Bamberg das Wort zu sprechen, und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon gefragt werde, dann sollte ich es auch machen. Deswegen ist es heute zustande gekommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, und freue mich besonders, dass heute Sabbat ist. Also ich wünsche euch allen auf jeden Fall gesegneten Sabbat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich jedes Mal, wenn Freitagabend die Sonne untergeht, weil ich dann frei von Stress bin und weil dann die Entspannung beginnt, sozusagen die Gemeinschaft mit Gott. Und ich denke, am besten kann man die Gemeinschaft mit Gott durch Gebete und durch das Studium des Wortes Gottes eben erleben. Und dazu lade ich euch heute auch herzlich ein. Ich bitte euch alle, eure Bibeln rauszuholen und 5. Mose 1 aufzuschlagen. Wir lesen heute das ganze Kapitel, und ich möchte nicht viel selber reden. Es geht um das Wort Gottes, und ich möchte mit euch das Wort Gottes intensiver studieren. Und wahrscheinlich haben die meisten von euch dieses Buch und dieses spezielle Kapitel schon mal mindestens ein paar Mal oder einmal durchgelesen. Aber vielleicht können wir heute was Neues rausholen, was euch genauso bewegt wie mich. Bevor wir anfangen zu lesen, würde ich mit euch gerne noch einmal beten und den Heiligen Geist einladen, dass er nicht nur mir die richtigen Worte schenkt, sondern auch euch offene Herzen, dass wir aus seinem Wort seine Liebe und sein Licht erkennen und dass wir das weitertragen können. Und dass jeder von uns etwas persönlich für sich selber mitnehmen kann. Deswegen würde ich euch bitten, erstens bei der Predigt, also die Predigt so aufzunehmen, dass ihr versucht, etwas für euch selber rauszuholen aus dem Wort Gottes und eben eure Herzen öffnet. Also ihr könnt sitzen bleiben, ich mache ein kurzes Gebet, ja? Lieber himmlischer Vater, ich danke dir nochmals dafür, dass du uns hier heute alle hergeführt hast, dass wir dein Wort jetzt zusammen studieren können. So bitte ich dich, sei du mit deinem Heiligen Geist bei uns, wie du es verheißen hast, wo sich 2 oder 3 versammeln in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Ich danke dir dafür, dass du mit deinem Geist heute unter uns bist. Bitte dich, öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen und öffne du, ja, lass du die Worte fließen, die von dir gesprochen werden. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Okay, also wir lesen erst 5. Buch Mose, Kapitel 1. Also jetzt wird leider ein 10-minütiger Abspann von dem Text kommen. Also ich möchte es mit euch zu Anfang einfach mal lesen, ja. Später werde ich noch mal tiefer in das Wort reingehen, aber am Anfang, damit wir einfach alle auf derselben Grundlage sind, damit wir alle wissen, was da vorgeht. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung vom Jahr 2000. Wahrscheinlich haben einige von euch andere Übersetzungen. Aber falls ihr keine Bibel zur Hand habt, dann folgt mir einfach. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordans, in der Wüste, in der Arava, gegenüber von Spu, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und die Schabbat. 11 Tage Reise sind es von Horeb auf dem Weg zum Bergland Zir, bis Kadesh Barnea. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. Tag des Monats, dass Mose zu den Kindern Israel redete, und zwar alles so, wie es ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon, den König Amoriter, der in Hesbon wohnte, geschlagen hatte, dazu Og, den König von Bashan, der in Astaron und in Eitrei wohnte, auf der anderen Seite des Jordans in Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, und er sprach: Der Herr, unser Gott, redet zu uns am Horeb und sprach: Ihr seid lange genug am Berg gewesen. Wendet euch nun und zieht weiter, dass ihr zu dem Bergland der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn in der Arava, im Bergland und in der Schefala, zum Negev und zu dem Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zu Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat. Siehe, Ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euer Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will. Ich aber sprach zu euch in jener Zeit und sagte: Ich kann euch nicht alleine tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch gemehrt. Und siehe, ihr seid heute so zahlreich wie die Sterne im Himmel. Der Herr, der Gott eurer Väter, mache euch noch 4000 zahlreicher, als ihr seid, und segne euch, wie er euch verheißen hat. Wie kann ich aber alleine eure Bürde, eure Last, eure Streitigkeiten tragen? Nehmt auch weise, verständige und erfahrene Männer aus euren Stämmen, damit ich sie als Häupter über euch setze. Und ihr habt mir geantwortet und gesprochen, das ist eine gute Sache, von der du sagst, dass du sie tun willst. Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte sie zu Obersten über euch, zu Obersten über 1000, zu Obersten über 100 und zu Obersten über 50 und zu Obersten über 10 und als Vorsteher für eure Stämme. Und ich gebot euren Richtern zu jener Zeit und sprach: Hört eure Brüder an und richtet zwischen einem Mann und seinem Bruder oder dem Fremden bei ihm. Im Gericht soll es kein Ansehen der Person geben, sondern ihr sollt den Geringen anhören wie den Großen und euch vor niemanden scheuen. Denn das Gericht steht bei Gott, die Sache aber, die zu schwer für euch ist, die tragt an mich heran, dass ich sie höre. So gebot ich euch zu jener Zeit alles, was ihr tun sollt. Da zogen wir weg von Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Bergland der Amoriter, wie es der Herr, unser Gott, geboten hatte, und wir kamen bis Kadesh Barnea. Da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Ziehe hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und spracht: Lass uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen, und die Städte, in die wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen. Und ich nahm von euch 12 Männer, aus jedem Stamm ein Mann. Da wandten sich und zogen ins Bergland hinauf. Und sie kamen bis an das Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen: Das Land ist gut. Das Land, das der Herr unser Gott uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und sprachet: Weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten: Das Volk ist größer und höher gewachsen als wir. Die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Dazu haben wir die Söhne Enaks dort gesehen. Ich aber sprach zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesem Ort gekommen seid. Und in der Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben. Doch vor euch herging auf dem Weg, um euch die Lagerstätte auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke, aber Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor und sprach: Keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das in euch, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jefunens, er soll es sehen, und ihm und seinen Kindern will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Auch über mich wurde der Herr zornig um euretwillen und sprach: Auch du sollst nicht hineinkommen. Aber Josua, der Sohn Nuns, der vor dir steht, er soll hineinkommen. Ihm sollst du stärken, denn er soll es Israel als Erbe austeilen. Und eure Kinder, von denen ihr sagtet, dass sie zum Raub werden müssten, und eure Söhne, die heute noch nicht wissen, was gut und böse ist, sie sollen hineinkommen. Ihnen will ich es geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber wendet euch und brecht auf zur Wüste, auf dem Berg, auf dem Weg zum Roten Meer. Da antwortet ihr und sprach zu mir: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir wollen hinaufziehen und kämpfen, ganz wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hat. Und ihr alle habt eure Kriegswaffen umgegürtet und seid leichtfertig in das Bergland hinaufgezogen. Aber der Herr sprach zu euch: Sage ihnen, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht vor euren Feinden geschlagen werdet. Das sagte ich euch, aber ihr gehorchet nicht, sondern lehnten euch auf gegen den Befehl des Herrn und wart vermessen und zogt in das Bergland hinauf. Da rückten die Amoriter aus, die auf jenem Bergland wohnten, euch entgegen. Und sie jagten euch, wie es die Bienen tun, und zersprengten euch in Zier bis nach Horma. Da kehrtet ihr wieder um, weinend vor dem Herrn. Aber der Herr wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch. So bliebet ihr in Kadesh eine lange Zeit, so lange, wie ihr dort bleiben musstet. Vielen Dank, dass ihr aufmerksam wart und mitgelesen habt und das Wort verfolgt habt. Also, warum ich gerade diesen Kapitel ausgesucht habe, muss ich sagen, ich habe eine Predigt von Joel Media gehört, habe Höre Israel, die Vortragsreihe kann ich sehr empfehlen. Und das Wort ging, also die Predigt ging genau um dieses Kapitel. Aber ich muss sagen, mich hat etwas anderes noch dazu bewegt, was so in Nebensätzen hier erwähnt wurde. Und zwar heißt der Vortrag das Drama von Kadesh Barnea. Und tatsächlich beinhaltet dieser Text, wenn man ihn literarisch analysiert, alle Merkmale eines Dramas. Ich möchte mit euch gewissermaßen Textanalyse betreiben. Als erstes, wir gehen zurück in den Text und ich bitte euch, das auch etwas abstrakter zu betrachten. Also ich meine, das klingt einfach nur wie eine, weiß nicht, wie ein Geschichtsbericht. Ja? Mose sagt zu dem Volk, was alles passiert ist, warum die jetzt hier sind. Aber vielleicht sollten wir das mal anders sehen. Und zwar, das Volk Israel sind wir selber. Das ist unser Leben, das ist der Weg, den wir laufen sollen. Und wenn wir das in dieser Art und Weise betrachten, dann können wir daraus wahrscheinlich noch mehr ziehen für uns als diesen Typus. Also wir gehen wieder zurück zum Text und die ersten vier Verse ist so eine Art einfach Anleitung. Ja? Dort wird einfach gesagt, wo die gerade sind, was die gemacht haben, wo die stehen. Die sind sozusagen einfach nur, damit wir wissen, wo genau das Volk sich gerade befindet, was es gemacht hat. Und ab Vers 5 geht dann die Geschichte weiter, indem Mose anfängt, zu dem Volk zu sprechen. Er fängt damit, also der Bericht fängt damit an, dass hier auch erstmal ganz interessante Sachen erwähnt werden. Und zwar, das Volk steht erneuert zum zweiten Mal vor dem verheißenen Land, die eigentlich nur eine 11-Tage-Reise wären. Und zwar lesen wir das in Vers 2, das ist von Berg Zion, wo Gott dem Volk die 10 Gebote gegeben hat, bis zu dem verheißenen Land, waren das eigentlich nur eine 11-Tage-Reise. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nicht wie heutzutage, die haben sich in den Bus gesetzt und sind dann gefahren, sondern die hatten all ihr Hab und Gut dabei gehabt. Die hatten ihre Kinder dabei gehabt, die hatten alles, was sie aus Ägypten mitgenommen hatten, was sie vermehrt hatten, ihre Tiere und alles dabei. Das heißt, es war eine Riesenprozession und trotzdem hat es nur 11 Tage gedauert. Das heißt, also eigentlich ist das gar nicht so eine weite Entfernung. Wenn wir heutzutage mit einem Flugzeug drüber fliegen, sind das vielleicht, weiß ich nicht, 1 Stunde oder so, die wir da drüber fliegen würden. Damals waren es 11 Tage und doch stehen sie 40 Jahre später dort. Und wir wollen uns angucken, warum sind das denn 40 Jahre? Beziehungsweise Mose erinnert das Volk hier, warum es 40 Jahre sind. Und er spricht zu ihnen, nachdem der Herr ihnen gesagt hat, dass sie weiterziehen sollen vom Berg Horeb oder Zion. Interessanterweise sagt er denen auch hier, wendet euch um von dem Berg und in Vers 2, dass sie umkehren sollen und woanders hingehen sollen. Und die sind angekommen, die haben eine sehr lange Reise hinter sich. Das Volk Israel hat bei der Befreiung des Volkes Wunder erlebt, die wir heutzutage nur noch aus dieser Geschichte lesen können. Nicht mal Jesus, als er zu seiner Lebzeit da war, hat so mächtige Naturwunder am Volk getan und so krass gewirkt. Also ich meine, vielleicht sollten wir uns das nochmal anders überlegen. Das Volk Ägypten war damals ungefähr, wie wenn wir das mit USA vergleichen würden, heutzutage. Die waren das stärkste Reich, die waren das reichste Reich, die hatten den größten Militär, die hatten die meiste Auswirkung in der Region überall gehabt. Und dann geht Gott her und macht diese 10 Plagen erstmal an dem Volk, bis der Pharaon von Ägypten endlich sagt, okay, lass das Volk ziehen. Und dann ziehen sie hinauf, stehen vor dem Roten Meer und sehen praktisch ihren Tod ins Auge und doch errettet sie Gott. Er teilt das Wasser und dann gehen sie weiter und Gott zieht vor ihnen her, wie das auch hier in den Texten erwähnt wurde, im Text 33, dass er in der Nacht als eine Feuersäule vor ihnen läuft und am Tag als eine Wolke. Ich meine, stellt euch das mal heutzutage vor, ja, wir lesen hier eine Geschichte, aber stellt euch mal vor, ihr lauft irgendwo mitten in der Wüste, vor euch ist so eine riesen Feuerwolke. Also ich meine, das ist ja, also das ist die Präsenz Gottes pur, ja. Und trotzdem, wenn sie dort ankommen und auf dem ganzen Weg murrt das Volk, ja. Ich meine, wenn wir die Bücher davor lesen, können wir wirklich sehen, wie oft das Volk gegen Gott aufbegehrt hat. Die haben gesagt, hier macht das Gott falsch, hier macht das Gott falsch. Und die wiederholen immer wieder diesen Satz, wären wir nur in Ägypten geblieben. Wären wir nur in Ägypten geblieben. Und Gott sagt ihnen und verheißt, hat es ihnen schon seit Generationen verheißen, dass sie das Land erobern werden. Und er sagt es ihnen nochmal durch Mose, ich habe euch das Land gegeben. Wenn wir zu Vers 8 gehen, da sagt er, siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz. Er sagte ihnen nicht, ihr müsst erstmal nochmal 40 Tage fasten vor dem Land oder ihr müsst nochmal irgendwie um das Land nochmal rumlaufen. Nein, er sagt denen, ich habe euch das Land jetzt schon gegeben, ihr müsst nur hineinziehen und das Land erobern. Nichts anderes, keine Bedingungen, nichts, einfach nur hineingehen. Das Land ist denen schon gegeben. Und das Volk Israel, das sagt, okay, vielen Dank Gott, aber wir wollen es nochmal selber anschauen, ja. Wir wollen nochmal hier 12 unserer weisen Männer, die wir ausgewählt haben, nochmal in das Land hineinziehen lassen, damit sie uns das mit menschlichen Augen sagen können, weil Gott ist ja groß und, aber wir leben ja hier auf dieser Welt, wir müssen ja oft etwas haben, was wir anfassen können. Nur so können wir es oft verstehen. Interessanterweise warum sie sozusagen diese 12 Männer reingeschickt haben und warum sie diese Vertreter haben, haben wir ja auch im Text diesen Einschub von Vers 9 bis Vers 18 haben wir ja den Einschub gehabt, wie die Gemeinde organisiert war, wie die Gemeinde von von Israel insgesamt organisiert war, dass Gott eine ordentliche Ordnung haben wollte. Er wollte Vorsteher haben, die über kleine bis große Gruppen geherrscht haben. Und es ist ein sehr schlanker, sage ich mal, bürokratischer Apparat gewesen. Es waren keine Stellvertreter von Stellvertretern da, wie das heutzutage oft ist, sondern es war alles ordentlich organisiert und sehr effizient gewesen. Deswegen werden diese Vertreter, die weise, erfahrene und geehrte Männer sind, wie wir aus diesem Abschnitt sehen, ziehen sie in das Land. 12 Stück von jedem Stamm. Das Volk glaubt hier nicht richtig Gott, sondern möchte das eben nochmal hinterfragen. Und trotzdem sagt Gott, okay, wenn ihr das nochmal angucken wollt und wenn ihr nochmal das sozusagen von euren Brüdern hören wollt, dann lasse ich das zu, dass die hineingehen. Und sie gehen hinein und sagen hier in Verse 24 und 25, ab Vers 24, 25, 26 und 27. Ich würde mal sagen, das sind so die Verse, die am ausschlaggebendsten sind. Und das ist auch das, wo sich das Drama ausfaltet. Ein Drama macht aus, dass es in der Geschichtsreihe sozusagen einen Wendepunkt gibt. Ja, also ich meine, wir haben hier vorher schon ein Riesendrama gehabt, wie ich das kurz beleuchtet habe. Ja, das Volk ist schon durch die Wüste gezogen und das hat schon enorme, krasse Sachen erlebt. Die waren kurz vorm Sterben gewesen, die waren kurz vorm Verhungern, die waren kurz vorm Verdursten gewesen und Gott hat sie jedes Mal errettet. Das heißt, hier hätte man schon sozusagen ein Riesenbuch, also hat man ja auch ein Riesenbuch geschrieben, einen Riesenfilm drüber drehen können. Und jetzt kommen sie an und jetzt könnte das Happy End da sein, ja. Aber nein, es ist ein Drama. Deswegen gibt es hier diesen Wendepunkt in dem Text. Und ich finde, also, ich weiß nicht, als ich diese Worte gelesen habe, ich fand das so erstaunlich, wie die Israeliten das überhaupt sagen konnten. Und zwar, wir lesen ich lese mit euch nochmal die Verse 24, wenn ihr mit mir, ab Vers 24, wenn ihr mit mir nochmal reingucken wollt. Und zwar sagte hier der Text, die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf und sie kamen bis in das Tal Eschkon und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen, das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat. Also ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichte, dass die Früchte so enorm riesig waren, dass mehrere Leute diese Weintrauben tragen mussten, weil das einfach riesig, also weil das Land war richtig fruchtbar. Also genau so, wie Gott es ihnen verheißen hat, seit Jahrhunderten, liebe Geschwister, hat das ihnen verheißen, war es genauso gewesen. Das Land war gut, die Kundschafter haben es bestätigt. Die Früchte des Landes haben für sich selber gesprochen, ja. Und trotzdem sagt das Volk in Vers 26, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und sprachet, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt und uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Ich muss sagen, wegen dieses Textes habe ich heute auch das Lied ausgesucht, und zwar Gott ist die Liebe. Das steht ja im kompletten Gegensatz dazu, was das Volk Israel sagt. Ich meine, wenn man solche Wunder erlebt, ich habe mir einfach nur gedacht, wie kann man da sagen, dass Gott dich hasst, wenn er dich so geliebt hat? Er hat dich ernährt, er hat dir zu trinken gegeben, er hat deinen Weg gezeigt, er hat dich vor deinen Feinden beschützt und trotzdem stehen sie da und sagen, Gott hasst uns. Und liebe Geschwister, ich muss sagen, an diesem Punkt der Predigt, die ich zugehört habe, hat es für mich knack gemacht und ich habe mich gefragt, wie oft bin ich das, der das Volk Israel ist? Wie oft vergesse ich, wo mich Gott geführt hat? Wie oft sage ich, nein, das ist zu schwer? Wie oft stehe ich da und Gott hat mich in der einen Sache gesegnet, in der kleinen Sache und dann, oder in der großen Sache, und dann sage ich, nein, die kleine Sache schaffe ich niemals. Und wie oft vertrauen wir da Gott nicht und wie oft vergessen wir das, wo und was Gott an uns getan hat. Und dann sitzen wir in unseren Zelten und murren gegen Gott. Und wir sagen, Gott hasst uns. Also ich meine, das ist sowieso so paradox, dass sie sagen, Gott hasst uns, er möchte uns vertilgen. Also erstens ergibt es ja gar keinen Sinn, wenn Gott sie vertilgen wollen würde, dann hätte er sie einfach vor dem Meer, vor dem Roten Meer sterben lassen sollen. Also ich meine, es ergibt wirklich ja keinen Sinn. Warum trägst du ein Kind, warum erziehst du das und warum führst du das, wenn du das am Ende sterben lassen würdest? Und dann fand ich das auch sehr interessant, was sie in Vers 28 sagen. Wohin sollen wir ziehen? Glaubt ihr, man kann sich vor Gott verstecken? Also allein diese Frage ist ja völlig paradox an sich. Wohin sollen wir ziehen? Gott ist allgegenwärtig, das wussten ja auch die Israeliten. Und die können nirgendwo hinziehen. Wenn Gott sie hätte vertilgen sollen, wollen, dann hätte er das schon längst getan. Das, also die Argumentation an sich selber von ihnen hat keine Logik. Die Israeliten sind einfach im Herzen, in ihrem Innersten murren sie gegen Gott. Und auch diese Darstellung, dass sie in ihrem Zelt saßen und gegen Gott gesprochen haben. Sie haben in ihrem Zelt gesagt, Gott hasst uns. Also stellt euch mal die damalige Lage vor, das Zelt war ja das Einzige, wo die sozusagen mit ihrer Familie privat sein konnten. Ja? Ich meine, wir sind ja oft Christen und nach außen und mit Geschwistern und mit Familie und mit unseren Partnern sind wir vielleicht nett und freundlich. Aber das, was in unserem Herzen vorgeht, das weiß nur Gott. Das, was wir in unserem Herzen sagen, das weiß und hört nur Gott. Und Gott hört das. Für Gott ist das für ihn ist das kein Hindernis, dass da ein Stück Stoff dazwischen ist, zwischen dem Außen und Innen. Für ihn ist das alles dasselbe. Er sieht alles durch und er kann alles hören. Deswegen ist es auch das Wichtigste, was wir in uns drin, wie das in uns drin ist, wie und was genau wir sagen. Und ab diesem Zeitpunkt, also bis hierhin, hat sich die Geschichte ja fast schon toll angehört, dass die das Land vor dem Land stehen und das erobern werden. Aber ab hier geht das sozusagen mit bergab mit dem Volk. Ja, das Volk Israel murrt gegen Gott und sagt auch noch, dass die, also die versuchen auch die Schuld sozusagen vor sich zu lassen. Die sagen hier in dem Text, unser Herz ist verzagt, weil unsere Brüder uns hier entmutigt haben. Ja, das klingt ja fast schon wie Eva damals und wie bei dem Sündenfall das damals war, dass die nicht direkt gesagt haben, ja, ich bin schuld, sondern nein, die Schlange war das, nein, die Eva war das. Also es ist ein oft von sich selber wegdrehen und nicht den Tatsachen entgegenschauen, sondern etwas darstellen oder sich nicht richtig mit der Realität auseinandersetzen, sondern hier versuchen, das auf andere zu wälzen. Und Gott hat es ihnen immer wieder gesagt, dass die sich nicht fürchten sollen. Guck mal, wir lesen in Vers 21 zum Beispiel. Da sagt Gott zu denen, fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Und dann sagt er es ihnen nochmal in Vers 29. Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Das heißt, er ermutigt sie immer wieder und sagt, Leute, ich ziehe vor euch, nicht irgendjemand anders. Ihr habt das ja schon gesehen. Ich meine, das ist ja nicht so, ich meine, das ist jetzt was anderes, wenn du das erste Mal irgendwo reinspringst. Du gehst irgendwo in was Neues rein und hast es noch nie erfahren und hast Angst davor. Das ist die eine Sache. Aber das Volk Israel hat das schon erfahren, hat das gesehen und gespürt, wie Gott vor ihnen hergezogen ist. Gott hat sie schon bereits errettet und das erinnert sie einfach nur noch daran und sagt, hier Leute, ich ziehe vor euch, ihr habt nichts zu befürchten. Und trotzdem fürchten sie sich. Und die wollen nicht ziehen, wir lesen hier in Vers 32. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben. Das ist interessant, dass hier dieses Fürchten und Verzagen, dass die sich nicht fürchten und verzagen sollen, von einem Glauben abgelöst wird. Dass es die Gegenargumentation da ist. Das heißt, wenn du den Glauben hast, dann kannst du auch ohne Furcht und ohne zu verzagen Gott nachfolgen. Du brauchst dich nicht zu schämen, du brauchst nicht zu zweifeln, sondern Gott sagt, ich bin bei dir, wenn du glaubst. Das ist nämlich der entscheidende Punkt hier. Und Gott wiederholt hier nochmal, was er alles ihnen getan hat und wie er vor ihnen hergezogen ist. Aber hier wird er zornig, nachdem sie diese Worte gesagt haben. Ich meine, vorher, die sind ja nach dem Roten Meer, sind die ja bis zum Berg Horeb gekommen, dort haben sie die 10 Gebote bekommen, dort waren sie 40 Tage gewesen und dann sind sie eben diese 11 Tage weitergereist. Und während dieser kurzen Zeit haben wir ein ganzes Buch, also wir haben mehrere Bücher hier, die genau über diese Geschichte berichten, was genau dort alles für Aufstände waren. Es waren so viele Aufstände gewesen, dass selbst Mose, der wirklich ein Gottes treuer Mann war, dass selbst er gegen Gott gesündigt hat, weil er das alles gar nicht mehr ausgehalten hat, diesen ganzen Stress, den das Volk an ihn weitergeleitet hat. Und selbst für ihn, zu ihm sagt Gott, dass auch du nicht hineinziehen willst. Und Gott hat all das andere ertragen. Gott hat alle anderen Rebellionen gegen ihn ausgehalten und er hat ihn wieder verziehen und hat ihnen geholfen und hat sie weitergetragen und hat sie eben nicht ausgelöscht und nicht vertilgt, so wie die das hier behaupten, sondern weitergetragen. Aber hier reicht ihm an das Maß, weil er sagt, okay, die sind nicht bereit. Und meine Frage, also die Frage hat sich mir gestellt, wusste Gott nicht, bevor er sie sozusagen aus dem Land Israel gerettet hat, bevor er sie über das Meer befördert hat und bevor er denen die 10 Gebote gegeben hat, wusste er nicht, dass die gegen ihn rebellieren werden. Ich meine, der hat sie nur diese 11 Tage ziehen lassen und er hätte von vornherein sagen können, als sie im Berg Horeb waren oder irgendwo, also als sie noch in der Wüste waren, hätte er denen sagen können, nein, ihr seid noch nicht bereit. Er kannte ihre Herzen bereits. Er wusste genau, was sie denken. Er wusste bereits dort, dass das Volk nicht hineinziehen wird. Und trotzdem hat er sie bis zu der Grenze ziehen lassen und hat dieses Drama sozusagen sich entfachen lassen. Er hat das nicht gemacht, weil er es nicht gewusst hat, sondern weil das Volk erkennen sollte, dass sie selber noch nicht bereit sind. Das Volk, wenn er das von vornherein gemacht hätte, ja, also stellt euch vor, die ziehen aus dem Land Ägypten und Mose sagte ihnen, okay, wir ziehen jetzt hinauf, wir werden jetzt 40 Jahre durch die Wüste wandern und danach irgendwann mal werden wir das Land erobern. Dann hätten sie ihm alle gesagt, nee, also 40 Jahre durch die Wüste wandern wir mit dir schon mal gar nicht, da bleiben wir lieber bei uns in Ägypten und werden überhaupt nicht hinausziehen. Und wenn er denen gesagt hätte, ja, ihr seid noch nicht bereit, dann hätten sie gesagt, na, doch, natürlich sind wir bereit. Die würden sich zu Gott bekennen, sie würden wieder zurückkehren, sie würden umdrehen und sagen, lieber Gott, verzeih uns. Also die hätten alles sagen können, aber die Herzen, das, was im Herzen ist, das, was im innersten Zelt gesagt worden ist, das sah Gott schon vorher. Und deswegen hat er sie bis zu diesem Punkt ziehen lassen, damit sie selber sehen können, was passiert, wenn sie nicht Gott vom ganzen Herzen nachfolgen. Ich denke, dass dieser Typus auch stellvertretend für den Sündenfall und für den Erlösungsplan ist. Gott weiß ja von Anfang an, ich meine, Gott hätte uns Menschen gar nicht schaffen müssen. Er wusste von Anfang an auch, dass Satan sündigen wird und was das alles für ein Drama mit sich verursachen wird, wie viele Leute davon betroffen sein werden. Und trotzdem lässt er das zu, weil wir selber erkennen müssen, weil die Welt, weil jeder erkennen muss, was in unserem Innersten ist, weil wir selber uns weil wir uns das selber gestehen müssen, was wir für Menschen sind, weil wir uns das selber gestehen müssen, weil wir uns selber ins Gesicht schauen müssen, weil wir uns selber mit uns selbst auseinandersetzen wollen. Ich meine, ist ja fast wie zum Beispiel bei einem anonymen Alkoholikern. Also man sagt ja auch, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, richtig? Das heißt aber, dass du wirklich zuerst erkennen musst, wo du stehst und was du tatsächlich denkst. Es muss vielleicht auch sein, dass manche Sachen eben schief gehen im Leben, bevor man tatsächlich erkennt, was die innerste Einstellung von mir ist, was das Innerste in mir ist und was ich tatsächlich von Gott halte, auch wenn ich vielleicht ganz andere Sachen mache. Und trotzdem reicht es hier nicht. Das Volk murrt gegen Gott und Gott sagt, okay, ihr wollt nicht hinaufziehen, dann wendet euch um und geht wieder in die Wüste. Und hier verstehen sie, welche Konsequenzen es mit sich bringt. Hier verstehen die, dass dieses Nicht-Gehorchen eben tatsächliche Konsequenzen für ihr Leben, für das Heil, das sie sich erhofft haben und für diesen Reichtum, den sie sich erhofft haben, bedeutet. Und hier bereuen sie es. Interessanterweise, nachdem Gott ihnen sagt, kehrt um. Ich bin mittlerweile beim Vers 40. Ihr aber wandelt euch um. Genau, hier sagt Gott zu ihnen, ihr aber wendet euch um und brechet auf zur Wüste, auf dem Weg zum Roten Meer. Das heißt, Gott sagt zuerst, okay, ihr wollt nicht hinaufziehen, ihr seid so, alles klar, dann wendet euch um und dann machen wir was anderes mit euch. Und dann sagen die, nein, lieber Vater, bitte entschuldige uns, und dann kehren die sich um und dann verstehen die, was das alles für eine Auswirkung mit sich bringt. Und dann sagen sie, nein, wir wollen jetzt doch in das Land ziehen. Ich meine, es ist ja jetzt eigentlich fast schon zu spät. Die Entscheidung steht ja schon. Und hier rebellieren sie ein zweites Mal gegen Gott. Hier sagen sie, Gott sagt denen zuerst, zieht in das Land. Die sagen, nein, das ist zu schwer für euch. Dann sagt Gott ihnen, zieht nicht in das Land. Und dann sagen sie, oh, okay, nee, wir ziehen jetzt in das Land. Wir wollen das jetzt erobern. Und hier rebellieren sie wieder gegen Gott und sagen, okay, wir wollen jetzt gegen das Volk der Amoriter kämpfen. Und Gott spricht hier nochmal durch Mose und versucht es ihnen nochmal deutlich zu machen. Genauso wie wir das am Anfang hatten, dass er ihnen zweimal sagt nicht verzagt, fürchtet euch nicht, zieht in das Land hinein, sagt er ihnen auch zweimal, nein, geht nicht in das Land hinein, ich bin nicht mitten unter euch. Und dieser Begriff mitten unter euch in Vers 22, wo er sagt, denn ich bin nicht in eurer Mitte. Das ist ja ausschlaggebend für die Struktur des Volkes gewesen, wie die Lager aufgebaut waren. Die Lager waren ja immer so aufgebaut, dass der Tempel bzw. die Stiftshütte ja immer in der Mitte waren und alle Stämme waren drumherum. Das heißt, Gott musste sie führen, Gott musste in der Mitte sein. Nur so waren sie erfolgreich gewesen. Und er sagt ihnen, ich bin nicht in eurer Mitte, ich führe euch da nicht hin. Und dann sagen sie, okay, wir wollen reinziehen, wir wollen hineinziehen in das Land. Sie sind vermessen, wie das in Vers 43 steht, und sie wollen hineinziehen. Und was passiert, ist, dass die Amoriter sich schlagen. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Die Amoriter stehen auf einem Bergtal, das ist wie so ein Canyon. Die stehen oben drauf und die Ägypter kommen von unten. Die Israeliten kommen von unten. Und die Amoriter, die haben ihr ganzes Heer zusammengezogen, weil sie das schon gehört haben, was alles Gott mit diesem Volk gemacht hat. Und sie haben sich sehr vor diesem Volk gefürchtet, denn sie wussten, dass ein Gott mit ihnen ist. Aber was die Amoriter natürlich nicht wussten, dass das Volk gegen Gott rebelliert hat und dass Gott nicht mit ihnen hinaufgezogen ist. Deswegen sind sie hier mit ihrer ganzen Streitmacht und bekämpfen die Israeliten. Und die versuchen bergauf zu kommen und die Amoriter stehen oben. Das heißt, die Israeliten haben gar keine Chance, hier zu gewinnen. Also strategisch mit Gott, ohne Gott, gar nicht. Also strategisch, militärisch macht das einfach gar keinen Sinn. Und ich finde, ehrlich gesagt, das Wortspiel, das hier verwendet wird, im Vers 44, sehr interessant. Und sie jagten euch, wie es die Bienen tun. Hat Gott dem Volk Israel nicht versprochen, dass dort Honig fließt in diesem Land? Und jetzt werden sie von den Bienen gejagt. Und eigentlich sollten sie den Honig ernten und nicht das Bittere genießen, sondern das Süße. Und trotzdem werden sie hier gejagt. Und dann in Vers 45 verstehen sie es endlich. Da verstehen die endlich, was das alles für eine Konsequenz ist. Und nachdem sie diese Niederlage ertragen haben, da kehren die um und weinen vor dem Herrn. Aber der Herr hört ihre Worte nicht und neigt sein Ohr nicht zu ihnen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie das einmal gemacht haben, zweites Mal gemacht haben, dreimal gemacht haben. Alleine in dieser Sache haben die zweimal ganz deutlich den Befehl ihres Gottes, der vor ihnen hergezogen ist, nicht beachtet. Deswegen neigt der Herr sein Ohr nicht zu ihnen. Ich meine, vielleicht haben die erwartet, dass wenn sie jetzt doch die Reue vom ganzen Herzen zeigen, dass Gott ihnen sagt, okay, ihr, so wie er es in der Vergangenheit gemacht hat, dann müsst ihr irgendwas machen und dann seid ihr alle geheiligt und dann ziehe ich doch mit euch hinab. Dann dauert es vielleicht doch nicht so lange. Aber nein, er sagt zu ihnen, so bleibt ihr in Kadesh eine lange Zeit, solange wie ihr dort bleiben musstet. Das waren 40 Jahre, liebe Geschwister, die das Volk in der Wüste bleiben musste. Und typisch für ein Drama endet dieses Kapitel eben nicht mit einem Happy End, sondern mit einer Wanderung in die Wüste. Jeder von euch versteht, dass die Wüste kein lebensfreundlicher Ort ist. Das ist nicht das versprochene Land, was Gott ihnen verheißen hat. Das ist nicht der Plan, der Gott mit ihnen durchführen wollte, sondern das ist das, was die Menschen in ihrem Herzen hatten. Das Volk hat nur den Wohlstand gesehen, die haben nur all das Irdische gesehen und nicht die himmlischen Schätze, die Gott mit ihnen teilen wollte. Sie haben nur was von Honig und Milch gesehen. Und dass sie sich immer wieder auf Ägypten zurückberufen, zeigt auch ganz deutlich, dass es hier nur um das Materielle geht. Die sagen immer wieder, in Ägypten ging es uns doch gut. Da hatten wir doch Brot, da hatten wir dieses, da hatten wir jenes, da ging es uns gut. Liebe Geschwister, und da frage ich, also mich selber frage ich das, denn diese Predigt ist für mich, die ist nicht für euch, die ist für mich, die hat mich bewegt und deswegen teile ich das mit euch wie ein gutes Rezept, das ich erfahren habe und das ich mit euch teilen will. Und da frage ich mich selber, wie oft ist das so, dass trotz dessen, dass Gott so wunderbar an mir gewirkt hat, ich ihm nicht vertraue, dass diese Sachen, die mich von Gott trennen, dass ich dann immer wieder sage, nein, das schaffe ich nicht. Und es ging mir doch auch so gut, warum soll ich da drauf verzichten oder warum soll ich da drauf verzichten? Eigentlich wissen wir, dass es schlecht ist. Eigentlich wissen wir, dass es uns nicht gut tut. Also ich weiß es von meinen Taten und trotzdem mache ich sie. Und trotzdem sehne ich mich nach Ägypten zurück. Vor allem, wenn wir das aus der Sicht betrachten, dass Ägypten die Sünde ist, aus der uns Gott hinauszieht. Und das verheißene Land ist eben dieser Charakter, der uns Gott neu schenken will, der uns Gott zu diesem neuen Menschen machen will. Und trotzdem kehren wir immer wieder um. Und das sind kleine oder große Sachen, in denen wir gegen Gott rebellieren. Und wir kehren immer wieder um. Aber was mich bei dieser Geschichte doch ermutigt hat, ist eben nicht, dass es wie auf unserer Welt oft ist, dass die Dramen mit schlechtem Ende bleiben, dass ein bitterer Nachgeschmack ist, sondern wenn wir uns zurück auf den Anfang des Kapitels belesen, stehen die hier ein zweites Mal nach 40 Jahren mit einer neuen Generation vor dem verheißenen Land. Das Volk wurde geführt. Hier wird mehrmals in den Texten erwähnt, dass sie den Weg gehen, den Gott sie führt. Ich meine, hier besonders in Vers 33, wo Gott ihnen sagt, dass er als eine Feuersäule vor ihnen ging, fand ich diese Worte sehr interessant, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet und bei Tag in einer Wolke. Eben dieser Vers, der hat mich sehr an Jesaja 48,17 erinnert. Ich lese es euch vor. So spricht Jehova, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin Jehova, dein Gott, der dich lehrt zu tun, was dir frommt, beziehungsweise was dir nützlich ist. der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Das heißt, Gott hat hier von Anfang an gewusst, welchen Weg das Volk Israel einschlagen wird. Genauso wie Gott auch heute weiß, welchen Weg wir einschlagen. Und Gott folgt uns, egal für welchen Weg wir uns entscheiden. Gott weiß, was wir in unseren Herzen haben. Und Gott möchte uns verändern. Und Gott möchte in uns diese Veränderung schaffen, dass wir doch in das Land hineinziehen. Ich meine, wir kennen alle die Geschichte, die ziehen doch in das Land hinein, aber mit dieser zweiten Generation. Warum musste erst die zweite Generation sein und warum konnte das eben nicht diese erste Generation sein, die all das erlebt haben? Ich meine, der Unterschied zwischen der zweiten Generation, die tatsächlich dann in das Land hineingezogen ist, dass sie, also ich meine, die erste Generation, die hat die Kraft Gottes erlebt. Die haben all diese Wunder erlebt. Die zweite Generation dagegen hat das nur noch alles aus den Geschichten gehört. Die haben den Auszug aus Ägypten nicht miterlebt. Das waren alles nur noch Geschichten. Und trotzdem haben sie denen mehr geglaubt und waren im Herzen gehorsamer. Das ist nämlich die einzige Erklärung, warum Gott beim zweiten Mal das Volk nämlich hineinziehen lässt. Auch Angie White bestätigt das, dass beim zweiten Mal, als die reingekommen sind, dass sie auch dort die Berichte der Kundschafter tatsächlich bestätigen konnten, dass die Städte groß waren, dass die Mauern sehr groß waren, sehr hoch waren. Die Völker, die da drin gewohnt haben, sie waren sehr hoch gewachsen. Das war eine Herausforderung. Es war dieselbe Situation gewesen und trotzdem sind sie hineingezogen. Liebe Geschwister, ich sag euch, was der entscheidende Unterschied ist. Der Unterschied ist die zweite Generation. Die Kinder, von denen sie hier eigentlich geglaubt haben, wie wir in Vers 39 lesen, wo die gesagt haben, dass ihre Kinder zum Raub werden und dass sie getötet werden. Genau diese Kinder sind das dann, die in das Land hineinziehen. Ein Kind ist ja auch etwas, was neu wächst, was neu geboren wird. Und die Frage ist, wenn wir diesen Text, diesen Typus auf unser Leben übertragen, was bedeutet das für uns, wenn wir Gott immer wieder nicht gehorchen? Was bedeutet das für uns, wenn wir doch gegen Gott rebellieren? Und was bedeutet das immer wieder, wenn wir nicht Gott nachfolgen und wenn wir doch umdrehen, wenn wir doch sündigen und wenn wir doch nicht ganz mit Gott verbunden sind. Was heißt das für uns? Heißt das, dass wir nicht errettet werden? Heißt das, dass wir nicht in das verheißene Land hineinziehen? Liebe Geschwister, ja, das heißt es. Dass wenn wir diesen Charakter haben, dass wenn wir denselben Charakter haben, dass wenn wir derselbe Mensch bleiben, dass wir dann nicht in das Land hineinziehen. Aber Jesus bittet uns da einen Ausweg. Und zwar in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17 steht: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Liebe Geschwister, das ist die Hoffnung, die wir haben. Jesus. In ihm müssen wir einen neuen Charakter haben. In ihm müssen wir ein neuer Mensch werden. Liebe Geschwister, es ist nicht derselbe Charakter, den wir heutzutage haben. Und es ist ein Charakter, den wir erziehen, der wachsen muss in uns. Es ist ein neuer Mensch, es ist ein neues Wesen, das Gott in uns schaffen will. Und es ist ein neues Wesen, das mit Gott, mit Jesus in der Ewigkeit sein wird. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr auf dem Weg eures Lebens zu einem neuen Menschen werdet, dass ihr euch an dem Wort, das uns hier gegeben wird, festhält und dass ihr daraus einen neuen Menschen in euch wachsen lasst, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass durch die Wassertaufe und die Taufe des Heiligen Geistes ihr euch jeden Tag aufs Neue von Gott erneuern lasst, diesen neuen Charakter in euch wachsen lasst, damit wir alle zusammen mit Gott leben können. Vielen Dank.